Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ja, Recruiting ist Einstellungssache, heißt es so schön. Blöd nur, wenn der Recruiting-Prozess überhaupt nicht richtig an Fahrt aufnehmen kann, weil sich schlichtweg niemand auf die vakante Position bewirbt. Auf der anderen Seite haben wir aber durch die Gallup-Studie aufgezeigt bekommen, dass 80% der Arbeitnehmer und ArbeitnehmerInnen eigentlich nicht emotional an ihren Arbeitgeber gebunden sind. Stichwort, das sind eher die Kandidaten, die bei einem passenden Angebot wechselwillig wären. Ja, das ist ein spannender Zustand und den habe ich heute mit einem absoluten Experten, dem Nico Burchardt, auseinandergedröselt. Nico beschäftigt sich seit Jahren extrem mit dem Thema Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung und der Frage, wie man Bewerbungsprozesse eigentlich auch anders gestalten kann. Da war es ein ziemlich großes Glück, dass eine Zusammenarbeit mit dem Startup Mealy Crew, die wiederum Experten für Digitalisierung und Webentwicklung sind, zustande gekommen. Und gemeinsam haben sie sich auf den Weg gemacht und eine ziemlich coole IT-Lösung entwickelt, die Unternehmen dabei unterstützt, den Bewerbungsprozess komplett neu zu denken, nämlich aus Sicht der Bewerberin oder des potenziellen Bewerbers, sozusagen kundenzentriert. Damit aber natürlich noch nicht genug. Nico und ich beleuchten in dem Gespräch auch, was Mitarbeitende denn überhaupt dazu veranlasst, bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber zu kündigen und was Möglichkeiten sind, sich dieser Tatsache als Organisation gewahr zu werden. Denn im Moment geht bei Social Media ein neuer Hype um. Die Rede ist von Stay-Interviews. Wie Nikos Sicht als Experte darauf ist, das hört ihr im Podcast. Ich will gar nicht so viel vorweggreifen. Ich wünsche euch ganz viel Freude und gute Erkenntnisse beim Hören der neuen Episode. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Moin Nico.
Moin Moin.
Ja, wir haben gesagt, wir machen ganz entspannt, wir legen los sozusagen, dass du zu Gast bei uns im Kurswechsel-Podcast bist. Ich habe im Intro auch noch nichts angekündigt, insofern hast du jetzt die Bühne, dich quasi vorzustellen und einmal zu sagen, wer du so bist. Hau doch mal raus.
Hau mal raus, ist gut. Du hast nichts vorbereitet, also muss ich das jetzt übernehmen.
Oder ja, genau so.
Ausbaden quasi. Ja, erstmal vielen Dank natürlich für die Einladung. So viel muss man ja schon mal vorweg sagen. Wir haben jetzt auch schon ein paar Mal vorher gesprochen oder wie bei euch ja gesagt wird, geschnackt. Und ja, ihr wisst ja selber schon, ich bin selber jetzt Unternehmer, habe verschiedene Themen, auf die wir uns fokussieren, unter anderem ja Personalgewinnung und Bindung. Wir nennen das ja so ganz charmant Social Recruiting und Social Bonding. Bonding finde ich einen sehr tollen Begriff in dem Zusammenhang tatsächlich. Kam mir irgendwie als junger Vater in den Kopf, wenn man das bei Kindern ja auch macht. Ansonsten sind wir wirklich im Bereich Organisationsentwicklung unterwegs, so Steckenpferd New Work auf jeden Fall. Einfach auch so ein Herzensding von uns. Haben einen hohen Anspruch an gesellschaftliche Projekte auch. Also wir kombinieren das immer mit den 17 Zielen, wenn es irgendwie machbar ist auf jeden Fall. Und bin halt einfach so ein Unternehmer, der gesagt hat, geil wäre es doch, wenn wir es schaffen, dass wir uns einfach selbst wegrationalisieren. Also das Unternehmen einfach unsere Hilfe nehmen, aber sagen, ey, das ist ein Ansatz, den können wir ganz gut adaptieren, da haben wir irgendwie Lust drauf. Mhm. Und damit hat man uns dann wirklich irgendwie nicht mehr unbedingt notwendig so für viele Dinge. Es klingt irgendwie komisch, ist aber so. Und ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz, halt Informationen, Kenntnisse einfach zu teilen. Und das ist so die Philosophie der Firmen, die wir haben und versuchen da wirklich einfach als Unterstützer und Helfer da zu sein, die klar machen, dass es wichtig ist, dass wir einfach das, was wir können, teilen. So. Und ich glaube auch, dass wir als Unternehmen einen sehr, sehr gesellschaftlichen Anspruch haben sollten und den forcieren wir halt auch. Ne? Versuchen wirklich, das mit reinzugeben und immer wieder die Verantwortung, auch die Unternehmer tragen, halt auch rauszugeben und sagen, ey, ihr habt so coole Menschen hier, ihr habt so fähige Menschen hier. Wollt ihr euch nicht auch noch engagieren in vielleicht eine der 17 Ziele und dann unterstützen wir euch dabei. So, das ist so das, was wir eigentlich tun.
Ich glaube, so sind wir auch damals über eine soziale Plattform in Kontakt gekommen, ne? Weil ja, wir irgendwie aufeinander aufmerksam geworden sind, gesagt, ach Mensch, irgendwie haben wir doch da, ich sag mal, einen ähnlichen Ansatz, wie wir auf Organisationen gucken, wie wir auf Menschen in Organisationen gucken und vor allem eben auch auf die Rahmenbedingungen. Und du hast jetzt ja gerade ein Thema auch schon angesprochen, das ist so dieses, wie komme ich eigentlich an gute Leute? Wir hatten das jetzt ja schon mehrfach mal im Kurswechsel-Podcast und es ist echt so interessant, weil ich finde, wenn man so auf die Praxis schielt, was Organisationen gerade umtreibt, dann sind es natürlich einmal diese Themen, die du gerade angesprochen hast, so, oh, es wird irgendwie schneller und wir müssen als Organisation selber einen Weg finden, um mit diesen wechselnden Anforderungen zurechtzukommen. Aber dafür brauche ich ja auch natürlich Personal im originären Sinne. Und da wird es tatsächlich irgendwie schon, da wird die Luft dünn, ne? Also ich weiß nicht, wie du das so erlebst, aber meine Beobachtung ist echt sehr stark davon gefärbt und das ist unabhängig, ob Mittelständler oder Konzern, wo sollen wir die Leute herbekommen?
Ja. Nee, das täuscht auch absolut nicht. Also allein schon, ich glaube, wenn es jetzt wieder so geht und viele vielleicht auch mal ins Büro fahren, also ich habe jetzt irgendwie 2 Kilometer Wegstrecke von unserer Wohnung ins Büro hier. Und wirklich heute, jüngst, hier ist ein Entsorgungsunternehmen relativ nah in der Umgebung. Und da fuhr heute vor mir ein LKW und die haben tatsächlich auch auf ihrem LKW ganz hinten draufstehen, wir suchen Fahrer. So, und ich glaube, das ist so präsent einfach. Und also man sieht das ja auch in den Medien, dass das Thema Fachkräftemangel und auch Fluktuation und auch demografischer Wandel jetzt in den nächsten Jahren, der kommt immer mehr oder bekommt immer mehr Präsenz. Das finde ich auch richtig. Tatsächlich, weil wir müssen irgendwas tun in dem Bereich. Und ich glaube, das trübt dich nicht, denn es ist wirklich so, dass wenn man sich das einfach mal anguckt bei den Unternehmen, allein hier, wir sitzen im Industriegebiet in Köln, hier sitzen unfassbar viele Unternehmen und jedes Unternehmen hat tatsächlich irgendwo mindestens irgendwie 3 bis 10 Stellen ausgeschrieben, die irgendwie unter dem Begriff Fachkräftemangel tatsächlich laufen können, ne?
Und jetzt würden wir darüber ja nicht im Kurswechsel-Podcast schnacken, wenn ihr da nicht eine besondere Fährte aufgenommen hättet. Insofern, erzähl doch mal über die Idee, die ihr mittlerweile in euer Kerngeschäft mit reingenommen habt.
Ja, die Idee ist eine ganz einfache. Also wir wollten tatsächlich zu dem Thema Fachkräftemangel, gerade hier auch, weil es regional sehr, sehr präsent ist, einfach uns überlegen, was können wir für Lösungen anbieten. So, und es ist immer schön, in Lösungen zu denken. Letztlich aber ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, vorher mal zu gucken, was ist eigentlich der Grund für die Tatsache, dass es Fachkräftemangel gibt. So, und wir sind ganz, ganz schnell mit vielen Unternehmen so in die Gespräche gegangen, wollten einfach wissen, ob unser Gedankengang, den wir haben, einer ist, der auch nachher irgendwie Anwendung und Interesse findet. Und wir haben ganz schnell festgestellt, dass das Thema Fachkräftemangel, glaube ich, nur eine Auswirkung ist, oder wir wissen, dass es eine Auswirkung ist, von dem, wie Unternehmen heute tatsächlich nach draußen agieren. Also das Verständnis ist immer noch sehr stark vertreten, dass so, ich sag mal, sehr gesettelte Unternehmen und auch ganze Branchen irgendwie draußen sitzen und sagen, wir verstehen gar nicht, warum wir keine Leute kriegen. So, und wenn man dann mit dem mal ins Gespräch geht und anfängt auch zu sagen, komm, wir reflektieren einfach mal so ein bisschen die Chronik auch von euch, was ist passiert, wie hat sich eure Umwelt verändert, was habt ihr auch für Typen, also was habt ihr für Persönlichkeiten hier für euch früher gewonnen und warum klappt das heute nicht mehr, und einfach mal so ein bisschen zu beleuchten und letztlich ist das Ergebnis eigentlich immer wieder dasselbe, so diese Erkenntnis, wir sind eigentlich jetzt irgendwie die sich bewerben müssen, ne? Also die Unternehmen irgendwie am Markt. So, und ich fand diesen Gedanken einfach total charmant. Damit sind wir auch nicht irgendwie die Vorreiter, sondern das ist, glaube ich, auch in der Branche schon total weit verbreitet, aber eben noch nicht bei den Unternehmen angekommen. So, und das Nächste war dann in dieser Lösung zu überlegen, wie machen wir das eigentlich relativ niedrigschwellig? Also wenn ich so selber überlege, ich war 15 Jahre im Angestelltenverhältnis und habe quasi parallel schon als Selbstständiger in der Nebentätigkeit gearbeitet und habe halt auch schon beraten, immer so kleinere Unternehmen, es hat echt Bock gemacht. Aber so ein Unternehmen habe ich dann irgendwann nach so 10 Jahren angefangen, mich einfach mal so jährlich irgendwo hinzubewerben. So einfach mal zu gucken, wie läuft das? Und ganz ehrlich, Alina, ich fand's unfassbar schräg. Ich fand's unfassbar schräg, wie oft du einfach gar keine Reaktion gekriegt hast. Ja. Also wo du dir sagst, okay, jetzt schreibst hier, machst ein dickes Anschreiben, dann kommt da irgendwie der CV rein, Und dann musst du da irgendwie auch noch irgendwie versuchen aufzufallen zwischen diesen 1000 Leuten. Und letztlich ist das Ergebnis, dass du eigentlich total unzufrieden rausgehst. So. Und deine Zeit, die dir so viel wert ist, die ist dann plötzlich weg. Und dann haben wir gesagt, das, was wir machen müssen, ist eigentlich niedrigschwellig. Also wenn wir wüssten, was für die Leute da draußen attraktiv ist, damit man wieder in Jobs reingeht, die heute vielleicht unter Fachkräftemangel leiden, was muss man denen eigentlich anbieten? Also wie einfach muss das sein? Aber dennoch so inhaltsvoll für Unternehmen, dass sie damit auch wirklich Leute zu Gesprächen einladen können. Und das haben wir geschafft. Also wir haben dann irgendwann, also muss ich jetzt auch ganz, ganz demütig sagen, wir heißt das Startup, mit dem ich da zusammenarbeite, die ich in einem New Work-Kontext kennengelernt habe und wo das direkt gefunkt hat. Das hat so gematcht zwischen uns, weil ich halt so meine Passion liegt auf der Mitarbeiterbindungsseite. Ich habe mir gesagt, mir ist total wichtig, da in dem Bereich was zu tun. Und die Jungs kamen und die haben gemeint, so, ey Nico, das ist voll geil, weil wir sind gerade dabei, an einem Thema von Mitarbeitergewinnung zu sprechen. Sag ich, cool, lass uns mal austauschen. Und so kam das dann zustande, dass wir letztlich eine IT-Lösung gebaut haben, die es jetzt den Menschen draußen ermöglicht, in unter 2 Minuten sich letztlich bei Unternehmen zu bewerben.
Ja, mega. Ich weiß gar nicht, ich hatte mit Frank, meinem Kurswechselkollegen, vor Wochen mal eine Podcast-Episode zum Thema Employer Branding auch aufgenommen. Und da war so ein Punkt, elektronischer Bewerbungsprozess, so hieß es, ne? Und ich fand das gerade auch so spannend, was du gesagt hast. Also ihr habt ja quasi ein konkretes Problem am Markt identifiziert. Stichwort, es dauert irgendwie zu lange, es ist mega unbefriedigend. Um da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich kenne das tatsächlich auch noch. Mein kleiner Bruder bewirbt sich auch gerade, der ist jetzt bald mit dem Abi fertig und der ist total geschockt, weil er auch irgendwie sagt so, boah, ich bewerbe mich hier und ich kriege teilweise gar keine Rückmeldung von den Unternehmen, ne? Oder es dauert 6 Wochen und dann ist die Bewerbung zwischendurch verschütt gegangen. Also wo man ja auch echt feststellt, das ist ja nicht nur für den Bewerber oder die potenzielle Bewerberin irgendwie eine Herausforderung und frustrierend, sondern auch auf der Gegenseite bei der Organisation, weil das ist ja im höchsten Maße, würden wir Kurswechsler sagen, Verschwendung, ne? Ja. Also da wird ja nicht vernünftig, er wird sich viel beschäftigt, so könnte man es vielleicht formulieren. Ja. Vielleicht zoomen wir mal genau da rein. Was macht diese Software? Wie kann ich mir das vorstellen? Vielleicht hast du ja auch irgendwie ein Beispiel, dass wir das mal so ein bisschen schärfer stellen und konkreter machen.
Ja, also die Lösung ist am Ende, wir nennen es ja Social Recruiting nochmal, also das meine Partner da, die Mielis, so heißen die Jungs von dem Startup, die hatten einfach die Idee zu sagen, wir gucken uns mal ein paar Daten an und schauen mal, wo halten sich eigentlich die Menschen auf, so in ihrer Freizeit auch, ne? Und nach wie vor ist Social Media immer noch natürlich ein Riesenthema, wenn wir selber mal gucken, wie oft wir am Handy hängen und immer mal wieder irgendwie durch Push-Nachrichten uns ablenken lassen und sagen, ey komm, ich guck mal eben da, wer hat sich jetzt vernetzt und all den ganzen Krams, haben wir irgendwie festgestellt, okay, es sind immer noch über 30 Millionen User auch bei Facebook unterwegs täglich hier in Deutschland und haben uns schon die Frage gestellt, kann man sich das nicht auch irgendwie zunutze machen? Das ist auch nichts Neues, also Social-Media-Ads am Ende für die Schaltung von Werbung zu nutzen, ist absolut jetzt irgendwie kein Game-Changer, sondern die Frage ist halt, kann ich diese Technologie so vereinfachen, dass ich wiederum als für potenzielle Kandidaten einen Weg ermögliche, wo ich dann letztlich sage, okay, ich kann ja irgendwie anhand von 2, 3 Fragen schaffe ich es, mich bei dem Unternehmen zu bewerben. Und das funktioniert relativ einfach. Also wir stellen mit den Unternehmen am Ende über deren Unternehmenspage von Facebook und Instagram zum Beispiel einfach eine Stellenanzeige raus. Die wird dann mit Werbung und Social Media Ads quasi beworben und wir können halt durch das Targeting dahinter ganz klar sagen, auch in Absprache mit dem Unternehmen, was sucht ihr denn eigentlich, ne? Also wir können gewisse Dinge begrenzen, wie zum Beispiel den Umkreis, also gerade wenn man jetzt vielleicht in einem eher ländlichen Bereich ist, die es ohnehin schon ziemlich schwer haben, dann irgendwie Menschen zu finden, dass wir da auch ein bisschen weitergehen und natürlich auch mit den Unternehmen überlegen, was bieten wir den Menschen an, die tatsächlich von weiter her kommen, aber die eure Unternehmung interessant finden. Und wir stellen dann, ich sag mal so schön, exponiert dieses Unternehmen da. Also exponiert insofern, weil viele Unternehmen machen ja schon irgendwie Werbung, weil sie sind dann irgendwie auf den einschlägigen Jobportalen unterwegs. die ich auch alle nicht schlecht finde, der Nachteil als Unternehmer ist aber der, dass ich letztlich immer in direkter Konkurrenz zu vielen anderen stehe. Also mhm. Ich habe da irgendwie fünf Logistikunternehmen dann da stehen und derjenige, der am meisten als monatliches Budget da reinkloppt, der ist der oben steht. So, das ist zwar schön für das Unternehmen, die das sich leisten können, aber für die tatsächlich irgendwie so den Mittelstand im Kern abbilden, glaube ich, ist es wahrscheinlich eher nicht so hilfreich. Und die Erfahrung machen wir halt einfach auch. Und dann haben wir eben die Möglichkeit zu sagen, wir stellen euch exponiert dar. Und die Leute, die wir ansprechen, kriegen irgendwann eure Anzeige zu sehen. Und die können dann einfach über einen Button, also über einen Funnel, kommen die auf eine quasi Bewerbungsseite. Und diese Bewerbungsseite, und das ist die eigentliche Philosophie des Tools, ist die, zu sagen, wir kehren quasi den Bewerbungsprozess um. Also alles, was vorher Aufwand macht, was eine Riesenhürde darstellt für viele Bewerber und Bewerberinnen, ist eben dieses Anschreiben, Motivationsschreiben und sich überhaupt erstmal Sätze überlegen, damit ich irgendwie smart rüberkomme, sondern vielmehr zu sagen, okay, wir als Unternehmen wollen uns ja bei euch bewerben. Das bedeutet, wir stellen schon mal Fragen, die für uns im Kern so wichtig sind, dass wir rein von der Persönlichkeit schon abbilden können, der oder diejenige wird sehr wahrscheinlich zu uns passen, weil die haben die Fragen so beantwortet, dass wir sagen, okay, das passt vom Persönlichkeitsprofil zu uns, die haben vielleicht auch mal irgendwie für sich eingeordnet. Wir haben zum Beispiel teilweise Fragen da drin, was ist dir am wichtigsten? Und dann gehen wir halt über das Thema Selbstverwirklichung, guten Austausch mit der direkten Führungskraft, Entwicklungsperspektiven oder halt auch Geld, ne? Also das ist ja immer so der Elephant in the Room bei allen irgendwie so. Alle sagen, Knete ist der Grund, warum die Leute nicht kommen. Und das ist halt einfach falsch, ja. Also das sage ich ganz bewusst auch ein bisschen provokant. Ich weiß, dass Geld immer eine Rolle spielt, aber meine Erfahrung mittlerweile auch mit den Entscheidungsträgern, die mit uns zusammenarbeiten, ist die, dass ich das Gefühl habe, sie selbst sind diejenigen, die sagen, für mich ist Geld gerade wichtig. Also wenn ich mich als Geschäftsführer oder was ich da für eine Rolle habe, mich wegbewerbe, dann ist für mich immer noch Geld ein Thema. So, und genau da krankt das System ja schon, dass ich dann sage, es wäre doch super geil, wenn wir anfangen, mal über andere Dinge nachzudenken und zu sagen, nur weil ich jetzt hier der Head of bin, heißt es ja nicht, dass mein Gedankengang der ist, den draußen die Leute genauso mittragen, die ich eigentlich haben will. Also dieser Perspektivwechsel zu haben und auch irgendwie ehrlich zu sich zu sein, zu sagen, vielleicht ist die Generation, die wir suchen, halt einfach an anderen Dingen interessiert. Und das kombinieren wir einfach. Arbeiten das mit den Unternehmen raus. Und dann kann man eben in fünf Fragen ganz, ganz schnell diejenigen dadurch durch diesen Prozess gehen lassen und haben das natürlich auch alles so weit automatisiert, dass jeder auf jeden Fall auch eine Antwort kriegt. Also dieses, okay, wir wollen die Leute so 5 Wochen warten, bis sich mal einer meldet, ist ja furchtbar. Also jeder kriegt erstmal die Antwort und wir wirken da sehr stark auf die Unternehmen darauf ein, dass wir sagen, tut uns den Gefallen, wenn ihr da Kandidatinnen habt, die ihr einfach gut findet, dann geht doch einfach nach irgendwie maximal 48 Stunden, guckt, dass ihr die anruft. Ihr habt dann alle Kontaktdaten und sagt erstmal irgendwie, hi, cool, dass ihr euch beworben habt, wirklich finde das ganz klasse. Und dann einfach mal so einen Schnack halten mit denen, um mal zu erfahren, was machen die eigentlich, ne?
Ja, und das ist, finde ich, ein total zentraler Punkt. Da hast du mich auch gerade voll mit abgeholt, als du gesagt hast, so, oh, dieses Thema mit den elendig langen Bewerbungsunterlagen schreiben und dann einsenden, das entfällt dadurch, was ich total cool finde, weil dadurch ja auch schneller dieser Kommunikationsweg zwischen Organisation und Person aufgemacht wird, ne? Und ich denke halt, das ist, also eine Bewerbungssituation ist ja immer, ich sag mal, ein anderer Kontext als nachher das Arbeiten selber, das ist natürlich klar, aber ich bekomme ja ein ganz anderes Gefühl, wenn ich denjenigen oder diejenige direkt einfach mal einlade und sage, ja komm, wir starten den Austausch und dann schauen wir schon mal, ob sich das irgendwie hier passend anfühlt oder nicht. Wie geht's denn dann danach weiter? Also dann wird quasi angerufen und dann wird eingeladen und dann?
Genau. Ja, also tatsächlich ist es so, der Appell ist, ruft an, tauscht euch mit den Leuten aus und das erste Gefühl, was ich aufgrund dieser Antworten ja schon in mir habe, versuche ich dadurch natürlich irgendwie zu bestätigen oder vielleicht auch zu revidieren, je nachdem, wie das Gespräch läuft. Und erst dann, weil es auch einfach wertschätzend für beide Seiten ist, weil es eben auch auf die, also die Wertschätzung gegenüber der Zeit, die man sich da nimmt, einfach da ist, dass ich dann sagen kann, Mensch, im ersten Augenblick super, wir würden uns jetzt nochmal irgendwie beraten und dann gucken wir, dass wir dich einladen oder eben nicht. Mhm. Oder aber wenn es direkt funkt, dass man dann sagt, pass auf, komm, guck mal in deinen Kalender, lass uns mal hier zusammen treffen oder wie auch immer man das heute unter Corona halt handeln kann. Und dann gehen wir in die Gespräche. Also da bin ich dann als Person auch wieder derjenige, der durchaus anbietet, die Gespräche mit vorzubereiten, auf Seiten der Unternehmung, da irgendwie auch eine gute Atmosphäre zu schaffen für die, die da vielleicht auch schon ein bisschen eingefahren sind in der Art und Weise. Und auch da erst haben wir denn den Kandidatinnen am Ende den Hinweis gegeben, bringt doch mal ein bisschen was mit, wenn ihr Lebenslauf habt, bringt den gerne mit. Das Motivationsschreiben könnt ihr euch in dem Moment eigentlich schenken, weil das ist ja schon passiert. Und dann kommt so ein bisschen wieder, dann landen wir irgendwann an dieser Grenze zu unternehmerischen Strukturen. Mhm. Weil irgendwann bei je größere oder die Unternehmen, die meisten wollen dann polizeiliches Führungszeugnis und all sowas ja noch im Nachgang haben. Das können wir nicht wegnehmen. Also das entscheidet nachher die Organisation natürlich selbst. Was wir aber machen wollen, ist, dass der Kandidat oder die Kandidatin zu dem Zeitpunkt erst den Aufwand wirklich auch gerne macht, wo sie das Gefühl hat, ey, hier will sich wirklich jemand mit mir auseinandersetzen, weil das könnte was Potenzielles Gutes sein. So, und dann gehen wir das quasi auch mit, schreibt all das, was ihr braucht, auf, bringt das mit und dann gehen wir in die Gespräche. Und wenn die Leute dann tatsächlich zusagen und man da irgendwie eine Einigung findet, dann wird irgendwann auch relativ smart einfach der Prozess gestoppt. Also wenn wir merken, wir haben viele BewerberInnen auf die Stellen, dann sagen die Unternehmen uns auch, Mensch, hier stoppt das jetzt mal, die ganze Aktivität, wir führen jetzt erstmal die Gespräche und dann gucken wir weiter. Mhm.
Welche Firmen können denn von euch besonders profitieren oder von der MyCruiting?
Ich fange mal mit was anderem an, nämlich dem, wer kann wahrscheinlich am wenigsten profitieren. Mhm. Wir selbst, ja, wir haben, das ist ganz einfach, weil bei dieser Methode kann man sich ja vorstellen, dass wenn ich einen Experten, so weil ich sag mal irgendeinen Facharzt zum Beispiel, ne, dann ist die Fragestellung, wo treiben die sich natürlich rum in ihrer Freizeit, ne, dass die vielleicht weniger in ihrer Freizeit mit Social Media verbringen, als ich jetzt zum Beispiel als Unternehmensberater, das mag sogar sein, so dass ich schon sagen kann, wahrscheinlich ist die Suche überhaupt für potenzielle Kandidaten schon länger. Wenn ich jetzt in einem, sag ich mal, Bereich Lagerlogistik bin oder Fernfahrergeschichten, da kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich einfach schneller Interessenten finde für die Stelle, die wir da ausschreiben. Mhm. So, insofern ist die Frage, was für welche Unternehmen ist es interessant, schwierig zu beantworten, weil es eher so ist, ja klar, eigentlich für alle im Grunde. Mhm. Allein schon, weil man sich damit auseinandersetzen muss, wie haben wir in der Vergangenheit rekrutiert, warum waren wir vielleicht vor ein paar Jahren noch echt interessant und sind es heute nicht mehr. Ich glaube, das sind auch erste Impulse, die für die einfach so schon sehr sinnvoll sind. Und dann auch manchmal einfach den Piloten mit uns zu gehen und sagen, wir testen jetzt mal was einfach Neues aus, weil die haben alle irgendwie Budget, was sie sowieso ich sage das mal jetzt ganz einfach, ballern für Maßnahmen, die durchaus in der Vergangenheit irgendwie ihre Bewandtnis hatten, aber heute halt irgendwie nicht mehr. Und man macht es trotzdem. Und an der Stelle kann ich sagen, müsste man dann differenzieren. Aber alles, was auch, sag ich mal, vom Anforderungsprofil her ein bisschen einfacher ist, sind am Ende auch die Unternehmen, die am meisten davon profitieren. Das kann man schon mal sagen.
Ja, okay. Das bedeutet, im Prinzip ist es dann nicht die Frage zu stellen, na, welche Firmen, sondern welche Zielgruppe haben quasi die Firmen, ne? Und wenn du sagst, extreme Spezialisten oder so, kriegst du dadurch wahrscheinlich weniger, aber halt hinzugehen und zu sagen, Fachkräfte, das könnte schon funktionieren.
Die andere Sichtweise, die du natürlich auch einnehmen kannst, Alina, ist die, wenn wir zu Unternehmen gehen und einfach auch mal auf den Prozess gucken. Also wenn die sagen, Mensch, du hast ja vorhin selber gesagt, irgendwie so alle haben eigentlich total wenig Zeit dafür, ne? Also irgendwie ist immer dieses Zeit ist immer so ein Riesen Problem. Und das ist tatsächlich so. Also wir haben auch Unternehmen, jetzt tatsächlich letzte Woche habe ich mit einem Unternehmen gegenüber auf einer anderen Straßenseite zusammengesessen. Das ist ein internationaler Konzern. Und die haben gesagt, wir haben mittlerweile auch das Problem, dass wir merken, wir kriegen wirklich schwieriger unsere Talente ran, obwohl wir als Unternehmen schon ziemlich populär am Markt sind. Das Problem an der Geschichte ist, wir sind einfach zu langsam. So, und dann haben wir uns den Prozess angeguckt und haben gesagt, gut, also vielleicht ist es ja aus Sicht des Prozesses mal interessant zu sagen, wir machen mal einen ganz anderen Weg und wir drehen ihn um, wie ich ja schon gesagt habe, eher ohne Anschreiben, ohne CV und so weiter und gehen mal einen anderen Weg. Das war für die der Punkt zu sagen, wir arbeiten mit euch zusammen. Wohl wissen, dass wir gesagt haben, ihr habt teilweise Spezialistenstellen ausgeschrieben, die werden wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Da haben die aber auch gesagt, das ist völlig okay, weil das tun sie ja heute sowieso schon. Mhm. So haben wir eine Chance auf was anderes und das nutzen wir mal. Und dann haben wir halt die klassischen Unternehmen, die einfach sagen, boah, wir geben wirklich viel Geld raus, wir bewerben teilweise sogar im TV dafür und das ist richtig, richtig teuer. Vielleicht versuchen wir was anderes. So, das sind eigentlich so die Zielgruppen, wenn man davon sprechen will, dann ist es das, wo wir sagen können, ich glaube, das macht Sinn, sich mal auszutauschen.
Ja. Was ich an eurem Ansatz da halt cool finde, ist, dass ihr euch ja wirklich vorher auch mit den Firmen hinsetzt, ne, um herauszufinden, wer wird da eigentlich gesucht, was ist der Kontext. Wir hatten im Vorgespräch ja auch schon so ein bisschen diskutiert, es gibt ja auch so einen gewissen Person-Organisation-Fit, ne? Also wie passen Personen und Organisationen zusammen und ihr seid ja als in dem Moment externe Berater dann in diesem Prozess auch mit dabei und könnt das natürlich auch spiegeln. Ne? Das finde ich relativ interessant, weil ansonsten ist es ja meistens so, dass irgendwie ein Recruiter, der ja selber auch zum Unternehmenssystem gehört, mit einem Externen spricht und ein grobes Gefühl hat. Und jetzt kommt ja aber zusätzlich in diesen Vorgesprächen und in dem nachgelagerten Prozess auch noch eure Sichtweise dazu, weil du ja auch sagtest, du bereitest diese Gespräche zusätzlich ja auch vor oder begleitest sie. Das finde ich echt auch irgendwie nochmal eine schöne Möglichkeit, um da so eine gute Reflexionsebene auch reinzubekommen. Also ganz, ganz cool. Hast du denn vielleicht mal ein konkretes Beispiel aus einer besonders vielleicht schwierigen Branche, wo Recruiting echt schon eine Erfolgsstory liefern konnte?
Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich war das eines mit der ersten Kunden. Da war ich gar nicht so aktiv mit beteiligt, weil wir ja auch irgendwie dadurch, dass wir keine Unternehmung sind im Sinne von, dass wir alle komplett zusammenarbeiten, sondern wir sind in einer Art Joint Venture zusammen mit der Mieli UG und verstehen uns einfach, also das ist so unsere Philosophie, wie wir zusammenarbeiten wollen. Wir sagen immer, es ist, glaube ich, gut, irgendwie Kooperation einzugehen mit Experten, die auf ihrem Gebiet einfach sehr, sehr gut sind und wir verbinden das dann einfach und treten auch dann gemeinsam auf. Aber an der Anfangszeit kann ich mich an ein Hotel erinnern und wenn du dich jetzt mal erinnerst, was das Thema Hotellerie die letzten 2 Jahre mitgemacht hat, dann wird einem ja echt schlecht. So, das Gleiche gilt für Gastronomie. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie einer der Jungs von der Mieli UG zu mir sagte, Mensch Nico, wir haben ja gerade ein Hotel, eigentlich ziemlich in der Provinz so, also abgelegen, aber schön in der Natur. Also es hat auf jeden Fall auch Charme. Das Hotel an sich hat auch Charme. Und dann hat er gesagt, gut, die suchen halt jetzt echt schon lange. Und die Branche muss es ja schwer haben, weil wenn du vorher als irgendwie krisensicher galtst, hat es ja wirklich viele Branchen irgendwie erwischt. Und jetzt heißt es, das ist halt nicht mehr der Fall und die haben ja extremst gelitten so und jetzt stell dir vor, du gehst raus mit den, sag ich mal, konventionellen Wegen, du stellst dich irgendwie auf Jobportalen vor, vielleicht irgendwie regional in der Zeitung, wo auch immer, gibt es immer noch, also Printmedien ist nach wie vor echt ein heißes Eisen für viele noch und stellen fest, es dauert einfach. So, haben aber jetzt einfach die Situation, dass sie sagen, okay, die Regierung beschließt, wir dürfen wieder öffnen und wir brauchen jetzt aber für die Vollbelegung unseres Hauses einfach wieder mehr Personal. So, das heißt, sie hatten nur wenige Wochen teilweise Zeit, um sich um Menschen zu kümmern, die auch dazu passen. Also allein schon, ich finde das ganz furchtbar, wenn du dir überlegst, du bist Unternehmer und du bist quasi gezwungen, Personal schnell einzustellen und du bist bereit, im Zweifel vielleicht sogar einfach Personal zu nehmen, die vielleicht oder der vielleicht gar nicht so zu mir passt. Hauptsache, ich kann mein Haus wieder aufmachen. Ja. So, und in dem Moment hat MyCruiting da tatsächlich geholfen, also die IT-Lösung, die dort entwickelt wurde, das in sehr, sehr kurzer Zeit, jetzt lüge ich tatsächlich, weil ich nicht ganz genau auf den Tag weiß, aber ich glaube, so in 3 Wochen kamen irgendwie so 5 Bewerbungen rein, wo man im Vorfeld über Monate nichts gehört hat. Und das Spannende an der Geschichte war nämlich die Bestätigung unserer Philosophie, ist dieses Reflektieren als Unternehmen, wer bin ich, was kann ich meinen potenziellen Kandidaten eigentlich und was will ich denen anbieten, wirklich authentisch anbieten. Und dass man über diesen Funnel halt wirklich 5 Fragen gestellt hat, dass sogar Menschen, die in einem festen Arbeitsverhältnis waren, in einer Branche, die krisensicher ist, gesagt haben, ich finde es gerade echt cool zu wechseln. Weil das, was ihr hier, so wie ihr euch vorstellt als Unternehmen, ist so das, was ich auch für mich als Persönlichkeit total verkörpere und was ich irgendwie spüre, wo ich sage, da habe ich Lust drauf. Und die Leute sind dann tatsächlich aus einem festen Arbeitsverhältnis teilweise gekommen sind bis heute da und haben sich auch so ein bisschen als der Diamant des Hotels rausgestellt. Also wirklich so eine Persönlichkeit, die einfach Spaß macht, wo man meint, okay, die hätte eigentlich schon immer hier sein müssen und ist so ein bisschen das Gesicht des Hauses geworden. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, wenn man das hat. Wohl wissend, dass das nicht überall immer der Fall ist, ne? Das ist jetzt wirklich absoluter Best Case. Aber es ist insofern im Hinterkopf geblieben, weil wir festgestellt haben, da draußen sitzen wirklich viel mehr Menschen, als man denkt als Unternehmer, die eben nicht nur irgendwie Knete im Kopf haben und sagen, oh, ich muss jetzt irgendwie Geld verdienen, sondern sagen, es gibt auch durchaus gerade durch die Corona-Zeit nochmal andere Werte, die jetzt nochmal nach außen gekehrt wurden, die vorher halt immer so ein bisschen mitliefen, ne?
Ja, das finde ich ist ein schöner Punkt. Also ja, so beim Thema Recruiting und wie finde ich die passenden Leute, finde ich es halt so erstaunlich, weil auf der einen Seite, finde ich, hat man das Gefühl, oh, es gibt irgendwie gar nicht die passenden Leute oder wie komme ich denn gerade, ne, an sie ran? Mhm. Auf der anderen Seite, wenn wir uns zum Beispiel mal eine Gallup-Studie angucken, dann wissen wir, dass eigentlich, ich sag mal, 80% der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen emotional nicht oder äußerst wenig an ihren Arbeitgeber gebunden sind. Bedeutet, das sind auch per se erstmal die, die wechselwillig sind, ne? Also bedient ihr damit natürlich auch einen relativ spannenden Punkt zu sagen, man geht so ein bisschen in den anderen Kontext in Richtung Social Media, wo treiben sich die Talente dann noch rum und dann mal zu gucken, ob man sie da eben abcatcht. Also das finde ich tatsächlich einen spannenden Hergang und noch einen anderen Punkt hast du angesprochen, auf den ich gerne nochmal raus wollte. Du sagtest gerade, naja, es geht nicht immer nur um dieses Monetäre, ne? Also, ja, wir hatten das, glaube ich, Arne und ich auch mal in der Motivationsfolge irgendwie beleuchtet, ne? So der Herzberg, der auch gesagt hat, naja, Arbeitszufriedenheit und Arbeitsunzufriedenheit sind nicht, ich sag mal, die gleichen Pole sozusagen, sondern oder die gegensätzlichen Pole, sondern es speist sich aus anderen Themen. Und natürlich muss ich irgendwie den monetären Aspekt berücksichtigen, so dass es als Hygienefaktor reinwirkt und ich sagen kann, gut, wir bezahlen hier nicht so schlecht, dass es absolut abschreckend wirkt, aber es spielen eben auch noch ganz viele andere Faktoren rein, Stichwort Rahmenbedingungen, du hattest eingangs auch mal das Thema Selbstverwirklichung angesprochen, jetzt habe ich schon den ein oder anderen Unternehmer im Ohr, der mir sagt, boah, wir haben hier so viele Leute, die machen einen gewissen Job und das ist mit der Selbstverwirklichung im Job dann vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich da immer so ein bisschen kritisch bin, weil ich mir so denke, man kann ja immer was verbessern, Stichwort Rahmenbedingungen. Ne? Also sich da aus der Affäre zu ziehen und jetzt mal in aller Plattheit zu sagen, naja, das ist halt ein Sachbearbeiterjob und wo soll da jetzt Selbstverwirklichung herkommen? Das reicht mir ehrlicherweise an der Stelle nicht. Wie ist da so deine Erfahrung, wenn du in Organisationen reingehst?
Also erstmal finde ich super gut gerade und wohltuend, dass du sagst, das reicht dir nicht. Gerade bei den vermeintlich einfacheren Jobs, ne, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint so. Das sind ja zum Teil die Jobs, die auch wirklich total wichtig sind, damit der Laden überhaupt läuft.
Ja? Absolut, und, ja.
Das ist ja so ein bisschen der Schwenk in das Thema, was mich halt wirklich seit Jahren umtreibt, auch aus meiner Historie heraus als Angestellter. Letztlich, dass es mir immer zu wenig war, egal in welcher Position ich gearbeitet habe, ob das anfänglich irgendwie der Vertriebler war, nachher war ich Führungskraft und dann bin ich irgendwann Richtung Projekte gegangen und so. Und es war mir aber immer zu wenig im Sinne von, Nico, ich will mich mal mit dir beschäftigen. So. Und ich bin mit einer Hypothese irgendwann so nach 10 Jahren Arbeit mal rausgegangen und meinte irgendwie für mich, dass je größer so ein Unternehmen ist, desto anonymer wird es einfach. Ja, ja. So, und ich glaube auch, das ist so ein bisschen so das Henne-und-Ei-Thema, was hat jetzt wen geprägt? Also diese Aussage, dass man sagt, was soll ich hier mehr an Selbstverwirklichung schaffen für diese Stelle, ist so ein bisschen, das kann ich gar nicht böse nehmen, weil ich mir denke, da sitzt auch eine Person sehr wahrscheinlich, die selber im Unternehmen so sozialisiert ist, dass sie es selber gar nicht anders kennt. Also sie weiß im Zweifel gar nicht, dass es tatsächlich wichtig ist, hier mit den Menschen mal ins Gespräch zu gehen und vielleicht auch mal außerhalb des Anforderungsprofils und der originären Arbeit, die da irgendwie haben, mal wirklich zu sagen, wir sprechen jetzt miteinander. Ich habe den Tag, wirklich kein Witz, ein Gespräch geführt. Da habe ich gesagt, das ist ja wie mit Freundschaften. Du kannst ja auch nicht sagen, eine Freundschaft, die entsteht irgendwie dadurch, dass man gesagt hat, wir führen immer mal wieder so jedes Jahr irgendwie ein Gespräch, sondern es hat damit angefangen, dass man Vertrauen aufgebaut hat, weil man sich wirklich für den Gegenüber interessiert. So. Und jetzt, wenn du überlegst, dass wir, keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag eigentlich mehr mit unseren Kolleginnen und Führungskräften verbringen, als mit unserer eigenen Familie, dann ist es natürlich irgendwie schon, oder sollte es zumindest der Anspruch sein, zu sagen, ich will ganz gerne einfach aus Interesse wissen, wer seid ihr, was macht ihr, was interessiert euch und was kann ich eigentlich auch Gutes tun als Unternehmer oder als Führungskraft im Allgemeinen, damit ich das Gefühl habe, ich biete dir hier mehr als nur eine Stelle. So, das ist irgendwie so für mich dieser Punkt. Deswegen bin ich immer so zu diesem Social Bonding gekommen. Also immer zu sagen, ja, ich glaube, Bindung findet nur deswegen statt, weil wir wirklich in der Lage sind zu sagen, ich will verstehen, warum entscheidest du dich als meine Mitarbeiter, Mitarbeiterin jeden Tag neu, hier wieder herzukommen? Also was ist der Grund? Und ich glaube, diese Frage, die stellen total wenige Menschen. Ja. Ich glaube, da geht es immer so, ja, warum geht es dir gut, warum geht es dir nicht so gut, was können wir anders machen? Das ist mir zu platt.
Ja, und das ist, also ich fand es eben nochmal schön, als du auch gesagt hast, das kann man den Personen, die das so äußern, gar nicht vorwerfen, weil sie auch so sozialisiert wurden. Und ich sage, 100 Punkte, Bingo sozusagen, weil natürlich sind viele Organisationen ja einfach noch sehr durchformalisiert. Ne? Es gibt klare Hierarchien, meistens 100.000 Leitern auf dieser Hierarchie. Und natürlich damit einhergehend, Hierarchie muss ja an sich so erstmal nichts Schlechtes sein, ne? Aber damit einhergehend, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, das Thema Stellen. Und eine sehr klare Stellenbeschreibung schließt ja auch erstmal ganz viele Sachen aus. Und da muss ich mir als Organisation, wenn ich sowieso auch einen Fachkräftemangel habe, natürlich auch mal die Frage stellen, ist das eigentlich so klug, wenn wir uns da sehr, ich sag mal, einschränken, indem wir sagen, oh, Stelle XYZ muss das und das erfüllen, oder suche ich eigentlich nach Personen, du hattest vorhin das schöne Wort gesagt, Talenten, die sich erstmal so in der Organisation einbringen können, dass ich nicht nur, ich sag mal, einen Mini-Auszug ihrer Skills nutzen kann. Weil je mehr ich das ja formalisiere, so eine Stelle, umso mehr habe ich nachher auch die Möglichkeit zu sagen, sorry, steht nicht in meiner Stellenausschreibung. Also ich habe das tatsächlich mal bei einem Kunden erlebt, das war wirklich ein krasses Erlebnis. Da hatten wir für eine Interviewbefragung Mitarbeitende gebeten, uns eben mit dabei zu unterstützen, die Stühle und Tische quasi rauszutragen. Mhm. Und da hat mir tatsächlich jemand gesagt, nee, steht nicht in meiner Stellenbeschreibung. Ja. Also was natürlich, das kannst du der Person auch wiederum nicht vorwerfen, auch das ist wieder symptomatisch, ne? Aber ich sag dazu, man hat natürlich dann eine Möglichkeit, sich auch abzugrenzen, was auch gut ist. Ich glaube nur, wir müssen total darüber nachdenken, dass wir wegkommen von dem Thema Stellen viel mehr hin zum Thema Rollen. Na, wo können sich Leute entfalten? Und da hattest du jetzt schon Social Bonding angesprochen, hau doch raus. Bist du da hingekommen?
Nee, ich finde es erstmal legitim, dass es das noch gibt. Also es ist auch schön zu sehen, dass Unternehmen eben genauso ticken. Und die MitarbeiterInnen sind ja alles irgendwie so das Abbild der Führungskräfte und der Kultur, die es da gibt. Ist immer so die Frage, was war erstes da, Kultur oder Struktur? Was hat jetzt wie geprägt? Aber das ist tatsächlich diese Stellenbeschreibung, ich bin davon vor 3 Jahren oder sowas, habe ich schon mal irgendwann so öffentlich quasi mich dazu geäußert bei einem Kreditinstitut, wo ich dann irgendwie den Führungskräften damals gesagt habe, ich finde das einfach total überholt. Also zumal diese Stellenbeschreibung auch alle tatsächlich nicht mehr das wiedergespiegelt haben, was es tatsächlich ist. So, also wo ich habe mich auf etwas beworben, was ich nachher gar nicht wirklich getan habe oder nur in ganz, ganz wenigen Zügen. Und ich sage jetzt mal, für mich ist das Thema Social Bonding etwas, was immer was mit dem Status Quo zu tun hat. Also ich finde es okay, wenn es heute Überlegungen gibt zu sagen, wie irgendwie ich führe regelmäßig Gespräche, die ich meinen Mitarbeitern anbiete und die werden halt reinterminiert alle Vierteljahr, sogar im besten Fall, viele aber irgendwie nur einmal im Jahr oder sogar nur einmal alle 2 Jahre, aber man hat das irgendwie so versucht zu institutionalisieren, also man hat irgendwie versucht, da einen Mechanismus hinterzupacken, was sich für mich persönlich immer ziemlich schwierig anfühlt, erstmal, weil es geht hier um Mensch, also ich will nicht ein Termin sein, im Sinne von, jetzt müssen wir wieder sprechen, weil es steht im Kalender, sondern
läuft in der Ehe auch nicht so, aber okay. So,
ja, gut, es gibt in der Ehe auch mal den Punkt, wo man sagt, wir müssen jetzt versprechen. Nein, alles gut. Aber ich denke hier in dem Fall ist es dann tatsächlich so, dass für mich das Thema Social Bonding oder dieses ganze Stellenbeschreibung eher dahin gehen sollte, dass wir sagen, wir suchen eigentlich eher nach Persönlichkeiten. Also ich habe hier eine Anforderung meinetwegen an eine Gruppe, die machen gewisse Arbeit. So, und da ist mir doch wichtig zu wissen, was brauche ich hier eigentlich für Anforderungen für? Und diese Anforderungen gehen halt weit weg oder weit darüber hinaus zu dem, was muss er vielleicht als Bildung mitbringen, was soll er für Erfahrung mitbringen, hin zu wirklich vielleicht auch so mal, ich brauche vielleicht auch Menschen, die mutig sind, ich brauche Leute, die Bock haben, einen neuen Weg zu gehen. Ich brauche Leute, die auch vielleicht ein bisschen risikoaffin sind, statt oftmals noch dieses Risikoaverse, ich bin lieber vorsichtig, ich weiß nicht, ob wir das machen sollen, das Bewährte war ja immer gut und da komme ich dann immer auf diesen Status quo und ich finde es einfach wichtig, wirklich regelmäßig und damit meine ich nicht einmal im Jahr, sondern wirklich eigentlich als Führungskraft zentral sich immer wieder die Frage zu stellen, auch als HR, sich immer wieder die Frage zu stellen, was eigentlich der Status quo? Also ist das, was wir heute leben, wie wir heute die Organisation aufbauen, was wir für Menschen suchen, was wir für Fähigkeiten und Interessen suchen, also wirklich Persönlichkeiten, ist das immer noch, entspricht es immer noch am Ende den Anforderungen unserer Dienstleistungen, Produkte, die am Ende ja auch wieder für den Endkunden sind. Also viele haben ja nicht mal die Sicht und sagen, wir produzieren immer noch für unseren Endkunden das und das. Unsere Dienstleistung ist immer noch die und die von vor 10 Jahren. So, ich sage, wann habt ihr das letzte Mal auch mit euren Kunden gesprochen? So, welche Fähigkeit? Und dann geht es schon los, wo ich dann feststelle, ey, ich brauche eigentlich viel mehr Menschen, die wirklich auch empathische Stärken mitbringen, um dann zu sagen, jetzt gehe ich, die brauche ich, um meine Kunden überhaupt erstmal wieder abzuholen und zu sagen, ey, für uns ist es, wir haben festgestellt, wir haben vieles in den letzten Jahren vielleicht nicht ganz so gut gemacht, wir wollen das aber jetzt verändern, deswegen haben wir auch andere MitarbeiterInnen jetzt für uns, die sich ganz bewusst nur um euch kümmern, weil wir nur dann das produzieren können, was ihr eigentlich braucht. So, und dann sind oftmals die Anforderungsprofile plötzlich andere als die, die ich eigentlich laut Stellenbeschreibung suche.
Das wäre ja voll kundenorientiert, ne?
Wäre ja voll kundenorientiert.
Mit einem stärkernden Auge zu sagen, mit einem Augenzwinkern sozusagen. Ja, also stimme ich dir total zu. Und dann braucht es ja trotzdem auch, ich sag mal, die angepassten Rahmenbedingungen, ne? Weil ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn ich, ich sag mal, im Bewerbungsgespräch keine realistische Tätigkeitsvorschau gebe, ne? Ja, und irgendwie, ich sag mal, die Schaubühne, so nennen wir das bei Kurswechsel ja auch, etwas überstrapazieren und sagen, oh, hier ist so viel Freiraum und du kannst, ne, die Rahmen, an den Rahmenbedingungen mitwirken und dann komme ich als Person in diese Organisation und stelle fest, das ist aber alles gar nicht so. Mhm. Also worauf will ich hinaus? Wenn ich Personal möchte, was flexibel auch in der Organisation unterwegs ist, dann muss ich das auch zulassen als Organisation. Mhm. Und dann bin ich ganz schnell wieder bei anderen Rahmenbedingungen, die ich in der Organisation natürlich auch darauf einstellen muss, damit diese Leute sich überhaupt so entfalten können.
Ja. Du brauchst vor allem auch im Vorfeld auch wirklich so ein, wenn du dir jetzt mal so eine Organisation anguckst, dann wird es Bereiche geben, also ich rede jetzt von einer klassischen Organisation, nicht irgendwie von Startups oder sowas, sondern wirklich von einer klassischen Organisation, wo du noch Hierarchien hast, in unterschiedlichen Ausprägungen, dass du dann natürlich auch wissen musst, in welchen Bereichen ist das vielleicht wirklich umsetzbar. Es gibt durchaus auch in Unternehmen, die eher klassisch aufgestellt sind und vielleicht sogar ein Stück weit verstaubt, gibt es durchaus immer so ein paar Booster da, die halt echt Bock haben, was anders zu machen.
Ja.
Und dass man die sich irgendwie nimmt und man sagt, okay, was könntest du angenommen, also ich mache das immer so in diesen, angenommen, wir hätten das jetzt. Wir hätten jetzt auf einmal Leute, denen ihr das genauso anbietet. Was bedeutet das für die nachher wirklich hier am Arbeitsplatz? So, und dann kommst du natürlich auch schnell auch an so persönliche Grenzen, weil wir fangen dann immer an, auch schon darüber zu sprechen. Ihr Diskmodell brauche ich dir nicht erzählen. Also Menschen, was gibt es für Persönlichkeitstypen? Dass man dann eben da in dem Moment auch mal sagt, okay, liebe Führungskraft, du erwartest eigentlich die und die Talente für deinen Bereich. Du selbst bist aber von der Persönlichkeit eher einer, der noch gar nicht so richtig der es gleich zulassen kann, so viel Freiraum zu geben. So, und danach gucke ich mir auch noch die Struktur dahinter an und stelle fest, auch die Organisation ist gar nicht so weit, weil wir haben immer noch irgendwelche klassischen Zeichnungsvollmachten, wir haben klassische Budgetverantwortungen und ich bin gar nicht so frei, wie ich das vielleicht sein darf. Deswegen ist es dann eben wichtig, auch zu sagen, okay, was können wir denn heute leisten? Ich habe verstanden, du willst das, die Struktur und deine Persönlichkeit hemmt dich vielleicht sogar so ein bisschen dazu, aber heißt ja im Zweifel nicht, dass wir diesen Weg nicht gehen können, sondern vielmehr zu sagen, was ist im Rahmen der Möglichkeiten denn tatsächlich eine Idee, wie man das umsetzt? So, und dann kommen wir oft dazu, dass wir dann feststellen, okay, es gibt schon eine Flexibilität, nämlich in der Ausgestaltung, wie arbeite ich? Wo darf ich mich überall einbringen? Auch dieses, ganz, ganz ehrlich, Alina, ich habe es früher gehasst, sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich so viele Projekte was ausgearbeitet habe und nachher ist eine Führungskraft damit losgelaufen. Ne? Der ist in irgendeine Managementrunde rein, entweder kam er super zurück, dann war er auch oder diejenige auch der Held oder Heldin, oder aber es war schlecht und dann war safe ich derjenige, der dran war. So, und das fand ich immer, ich habe dann irgendwann gesagt, warum nehmt ihr uns nicht einfach mit? Also es ist doch okay, wenn wir in dem Meeting dabei sind, weil wir können es wahrscheinlich ohne viel Interpretationsspielraum transportieren und dann kriegen wir auch das direkte Feedback. Viel wertschätzender geht es doch nicht. Und ich glaube, das kann man dann in solchen Strukturen auch ganz gut machen, dass man eben überlegt, komm, wir nehmen euch einfach mit. Also überhaupt diese Haltung zu sagen, wir nehmen euch mit, wir sind nicht mehr Führungskräfte, die vor euch laufen, sondern wir sind eher so neben euch und wir gehen so parallel den Weg irgendwie, machen das zusammen. Finde ich einfach einen schönen Gedanken, wenn wir da mehr hinkommen.
Ja, ein geschätzter Kollege von uns, der Gerhard Wohland, der sagt immer, wer Helden und Schuldige sucht, um ein Problem zu erklären, hat das Problem noch nicht gut genug verstanden.
Sehr schöner Spruch.
Es ist ein super Spruch, weil, wo du auch gerade so ein bisschen auf die Persönlichkeit anteaserst, wir zitieren auch immer den Deemings, der auch ganz viel so, ich glaube, im Qualitätsmanagement damals auch geforscht hat und so. Und der sagt immer, 6% des Verhaltens, was wir sehen, ist quasi beeinflusst durch die Persönlichkeit und der Rest, ja, lässt sich irgendwie durch Kontexteinflüsse erklären. Und ich sag mal so, ich bin ja auch anfänglich, habe ich ja auch mehrfach im Podcast und so schon erwähnt, immer sehr stark auch so mit meiner psychologischen Brille in Organisationen. Ich dachte immer so, oh, der ist halt nicht so der Typ dafür, der hat halt nicht die Persönlichkeit, der führt halt so und so. Und was du auch gerade angesprochen hast, ne, dieses Thema Strukturen, einfach mit einer organisationssoziologischen Brille auch mal drauf zu gucken und zu sagen, warum verhalten sich die Menschen denn in diesem Kontext genau so? Warum verhalten sich auch mehrere Menschen so, die ja mit Sicherheit eine unterschiedliche Persönlichkeit haben, sogar absolut wahrscheinlich? Und da halt Muster zu erkennen, ne? Dann kommen wir nämlich ganz schnell weg von dem Phänomen, was du gerade angesprochen hast, dass es darum geht, Helden und Schuldige, ich sag mal, herauszugreifen, sondern zu gucken, was produziert denn hier Helden und Schuldige? Und dann halt hinzugehen und zu sagen, was brauchen wir denn, um das anders machen zu können? Ah, vielleicht brauchen wir ein Review direkt mit dem Kunden, weil Einzelleistung lässt sich hier sowieso irgendwie schlecht darstellen. Also das sind halt alles so Themen, finde ich mega spannend, wie sich das da auch in den Organisationen mittlerweile ändert. Und ich glaube, da ist auch noch ganz viel Arbeit zu tun. Jetzt hattest du vorhin ja auch schon gesagt, was viele gar nicht machen, ist einfach richtige Fragen zu stellen. Und jetzt weiß ich, es gibt in vielen Organisationen institutionalisierte Gespräche, Stichwort Mitarbeiterjahresgespräche. Ja. Es gibt jetzt aber auch eine neue, ich sag das ganz platt, Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Die Rede ist von Stay-Interviews.
Ja.
Feuer frei, Nico. Was sagst du dazu?
Feuer frei, Nico, das finde ich gut. Oh, ich habe den Begriff auch gelesen, also mir sind auch jetzt diese ganzen Diskussionen darum durchaus bekannt. Was ich erstmal gut finde daran ist, das hat ja polarisiert. So, also erstmal hat es dazu geführt, dass unfassbar viele Menschen das irgendwie darauf reagiert haben. Es gab unfassbar viele Kommentare und auch Teilungen des Ganzen in dem Bereich. Aber wenn ich mir das so anhöre, also alleine der Begriff, ne, ich habe ja vorhin gesagt, Freundschaften machst du ja auch nicht irgendwie und sagst, ey, wir müssen uns mal wieder treffen und dann stelle ich irgendwie Fragen, Hauptsache du bleibst mein Freund. So.
Genau, das ist vielleicht ein guter Hinweis, nochmal eben zu erklären, was dieses Stay-Interview überhaupt ist. Vielleicht
so, machen wir da nochmal eben. Ja, also genau. Stay-Interview ist am Ende quasi ja die Aussage, wir müssen uns mit mehr Menschen unterhalten in unserem Unternehmen, damit die bleiben. Also wie der Begriff das ja schon sagt, also eher also quasi ja ein Mitarbeiterbindungsinstrument wird das jetzt mehr oder weniger genannt. Und wie sage ich das jetzt, ohne Leuten zu nahe zu treten? Weil das, was bei mir jetzt direkt im Bauch passierte, ist so, wie Stay-Interviews ist jetzt das neue, hippe Instrument, um Menschen zu behandeln, ist für mich so das Synonym für, ihr macht quasi nur das, was eigentlich eure ureigenste Aufgabe ist, nämlich euch mit euren Mitarbeitern zu beschäftigen. Das ist jetzt sehr provokant gesagt, weil ich auch weiß, dass Führungskräfte oftmals ja auch die ärmsten Säue sind am Ende. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt da drin bleiben, Sau durchs Dorf, dann sind das die ärmsten Säue eigentlich, weil die haben oftmals gar keine Zeit. Die haben, wenn es hochkommt, 30% ihrer Zeit sind wirklich Führungsarbeit. Der Rest ist irgendwas anderes, oftmals auch operativ oder lieben gern auch jeden Tag im Meeting voll durchgehend. So, und ich denke mir, nee, da ist schon das Problem. Ich finde erstmal wichtig zu sagen, es ist gut, dass man Gespräche führt. Ich finde aber den Begriff total schlecht. Also Stay-Interviews hat bei mir den Eindruck gehabt, so ein bisschen verzweifelt als Unternehmer, bitte bleib hier Gespräch. So, das hatte ich als erstes im Kopf. Dachte so, wie jetzt bitte bleib hier Gespräch. Und das meinte ich mit Fragen stellen. Das geht natürlich, je größer so eine Organisation ist, desto vorsichtiger musst du ja auch in der Wahl deiner Wörter sein. Und wenn du da mit einem Stay-Interview reinkommst, dann fühlt sich das wahrscheinlich für viele nicht ganz so positiv an, als eigentlich der Gedanke dahinter ist. So, und ich denke mir die ganze Zeit, eigentlich wäre es doch, es ist doch eigentlich ein Gespräch, ein Austausch, den ich immer forcieren möchte als Führungskraft. Und dass es eher dahin geht, ist, was ich vorhin schon sagte, es müsste eigentlich eher ein, warum entscheidest du dich jeden Tag für uns Gespräch sein? Mhm. So, warum ist es dir wichtig, jeden Tag hier wieder herzukommen und deine Leistung zu bringen? Oder auch mal in Zeiten, weil es läuft ja nicht immer alles linear total geil durch, sondern einfach mal zu sagen, Mensch, jetzt ist einfach eine sehr anstrengende Zeit, Pandemie, brauchen wir nicht erzählen, aber da eben auch zu intensivieren und zu sagen, ich habe es für mich einfach in meinem Tagesablauf als Führungskraft, ist die ureigenste, wenn ich in der Stellenbeschreibung bleibe, müsste da stehen mindestens 80% Führungsaufgaben. So, das heißt, ich habe nichts anderes zu tun, als mich die ganze Zeit damit zu beschäftigen, wie schaffe ich es, dass mein Team A motiviert, leistungsfähig ist und auch gemeinsam erkennt, dass sie hier nur als Team wirklich einen großen Wert zum Unternehmenswert dazu beitragen können. Und wenn es irgendeiner einzelnen Person oder mehreren nicht gut geht in irgendeiner Situation, dann weiß ich nicht durch Stay-Gespräche oder Interviews, die irgendwie vierteljährlich stattfinden oder halbjährlich, nicht, dass es so ist, sondern das passiert deswegen, weil ich mittlerweile die Person kenne und weiß, okay, wenn der heute ruhiger ist oder wenn der aufgekratzter ist, dann kann ich ihm immer anbieten, ey, komm, lass mal einen Kaffee-Ecke gehen oder was ich gerne in Luxemburg gemacht habe, als ich da gearbeitet habe vor ein paar Jahren, das lag direkt so an so einem Wald, sagen, ey, Mensch, hier, es war ein echt hitziger Termin, hast du mal Lust, mit mir ein bisschen an die frische Luft zu gehen und wir reden einfach nochmal draußen ein bisschen, einfach eine Atmosphäre zu schaffen. Und das ist für mich das große Thema. Aber ich finde es so krass, weil dahinter kamen dann so viele direkt Lösungsvorschläge. Also wenn man sich das mal anguckt, was die Leute da vorgeschlagen haben, das ist alles für sich an sich losgelöst der Impuls dahinter ist immer ein guter. Sozusagen, wir machen irgendwie 360-Grad-Feedbacks, wir machen irgendwelche, was hatte ich gelesen? Status-Check-Ups hieß es. Das ist ja quasi das, was ich gerade gesagt habe mit Status Quo hinterfragen und einfach immer im Gespräch bleiben. Aber es ist wieder zu institutionalisiert. Also du bist wieder dabei, ich will doch nicht mit meinem Mitarbeiter ein Check-up machen. Ich will den doch nicht fragen wie beim Arzt, haben Sie Herzkrankheiten, haben Sie die Tabletten, was nehmen Sie da? Das will ich doch gar nicht. Sondern die große Frage ist auch immer, hey, warum bleibt ihr hier bei uns? Oder warum geht ihr auch langsam raus aus dieser Gruppe? Ich für mich empfinde als Führungskraft dich irgendwie anders als vor ein paar Monaten oder vor ein paar Tagen. Was Wertschätzenderes hätte ich mir persönlich früher gar nicht vorstellen können. Habe ich aber ehrlich gesagt auch ganz, ganz selten erfahren. Deswegen Stay-Interviews, Grundgedanke, Daumen hoch. Umsetzung und Erklärung des Ganzen eher Daumen runter.
Ja, und ich finde, du hast da auch noch echt einen wichtigen Punkt angesprochen, so dieses, es ist wieder ein Instrument, um etwas eher formal in die Organisation einzubringen. Und was ich so erlebe in der Daily-Kurswechselpraxis, ist, dass es von diesen ganzen Instrumenten und Tools eigentlich sowieso schon viel zu viel gibt. Und dass wir damit teilweise auch unseren natürlichen Reflex unterdrücken, einfach in Kommunikation mit anderen zu gehen. Also es braucht nicht für mich offiziell so diesen Aufhänger, Mitarbeiterjahresgespräch oder Stay-Interview. Und dann gibt es noch eine Praktik, so dieser Impuls, auch einfach mal die Dinge wegzunehmen und mal wieder mehr Zeit auch für konkrete Wertschöpfung und konkrete Zusammenarbeit zu lassen. Also die meisten Themen, die kommen doch während der Zusammenarbeit auf. Wenn, ich sag mal, die Rahmenbedingungen im Team stimmen, wenn es so eine gewisse psychologische Sicherheit gibt, ne, dass man sich diese Dinge eben auch anvertrauen kann, da wird es dann schon eben sehr, sehr menschlich und sehr fühlig. Aber das kann ich ja nicht anknipsen. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, wie kommt man auch dahin? Und vielleicht, lieber Nico, sprechen wir da sonst einfach nochmal in einer Folgeepisode drüber, dass wir uns ein bisschen damit beschäftigen, welche Rahmenbedingungen können wir dann eigentlich schaffen, was erlebst du so in der Praxis, damit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben auch sagen, ach ja, das ist hier ein cooles Umfeld, wo ich gerne bleibe.
Ja, sehr, sehr, sehr gern. Also dann sind wir auch mehr so auf meiner Spielwiese tatsächlich, was ich jetzt auch privat einfach so für mein Lebenswerk mir einfach vorgenommen habe, weil mir das einfach selber wirklich wichtig ist. Und ich unterstütze das total. Thema Tools, vielleicht ist das ein guter Aufhänger für das nächste Gespräch, damit mal zu starten und dann irgendwie zu sagen, wie stehen wir da auch zu und was glaubt man, könnten gute, probate Mittel sein und mal so ein bisschen aufzuarbeiten, warum das nicht funktioniert. Ne? Das ist immer die große Frage, warum haben wir so viele gute Ideen und vermeintlich gute Lösungen, die aber nachher nichts langfristig mit sich bringen. Ne? Ja. Und dann wären wir übrigens wieder, das ist ein schöner Punkt, dann wären wir wieder dabei, wenn wir eine Lösung schaffen, die tatsächlich nachhaltig was bringt, dann habe ich auch meinen Job erfüllt, weil dann mache ich mich endlich quasi für die verzichtbar. Also dann brauchen Unternehmen uns nicht mehr. Das finde ich irgendwie ganz geil.
Sind wir auch beim Kurswechsel, Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Das eint uns ja. In diesem Sinne, lass uns das mal abschließen. Es war mir eine Freude, mit dir zu schnacken. Vielen Dank, dass du da warst und dir einen schicken Tag.
Ja, danke. Vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich schon auf das Follow-up quasi.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.